Amen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite im Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Die wundersame Lobpreisvermehrung funktioniert. Für die vielleicht das erste Mal beim Livestream einschalten oder das erste Mal da sind, ich bin Jonathan, ich bin Pastor in Ausbildung hier. Und wir reden, wie Maria es schon so schön gesagt hat, heute weiter über das apostolische Glaubensbekenntnis. Und sind heute tatsächlich dann auch beim letzten Teil angelangt und der heißt Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Eine junge Familie mit einem Kind namens Benjamin, der in Kürze 5 wird, wollte sich ein Haus kaufen. Und so machten sie sich auf die Suche. Sie schauten online und auf Aushängen nach einem für sie passenden Haus. Die Wochen zogen ins Land und es gab das ein oder andere Haus, das sie besichtigten. So auch an diesem Tag, einem Dienstag. Sie fuhren zu dritt oder muss ich sagen zu viert. Wie schon so oft zu einer Besichtigung. Vielleicht wird es ja heute was, sagte der Mann. Schön sah es schon online aus, erwiderte die Frau. Aber ob wir uns die 300.000 Euro leisten können? Wir schauen mal. Und so hielten sie die vor dem Haus, begrüßten den Makler und begannen die Besichtigung. Ein sehr schönes Haus. Gut in Schuss, eine große Küche und mit genügend Zimmern für alle geplanten Kinder. Doch halt, wo war Benjamin? Der saß in einem der Zimmer und strahlte, als seine Eltern ihn fanden. Er rief dabei die ganze Zeit, das ist mein Zimmer, mein Zimmer. Es vergingen noch ein paar Wochen, aber die Entscheidung war gefallen. Das Haus sollte es werden. Und so kam es. Ein weiterer Termin beim Makler, die Vertragsunterschrift und das Haus gehörte ihnen. Beim Rausgehen sagte der Vater mit leicht sorgenvoller Miene, dann müssen wir jetzt aber auch ein bisschen sparsamer leben, damit das mit der Finanzierung der 300.000 Euro klappt. Das schaffen wir schon, erwiderte die Frau. Papa, sagte Benjamin, während er in seiner Hose kramte und scheinbar etwas gefunden hatte. Ich möchte euch helfen. Und mit diesen Worten legte er 2 Münzen in die Hände seiner ihn liebevoll ansehenden Eltern. Danke, mein Sohn. Es waren 30 Cent. 30 Cent für das ewige Leben, habe ich das Thema heute mal genannt. Und wir wollen heute gemeinsam aus 1. Korinther 15 lesen und herausfinden, was diese Bibelstelle mit der Geschichte, die wir eben gehört haben und mit unserem Leben zu tun hat. Und ich möchte dabei ganz besonders auf 3 Fragen eingehen. Zunächst einmal die erste Frage, was müssen wir tun, um das ewige Leben zu bekommen? Zweitens, gibt es die Auferstehung wirklich? Und drittens, wie sollen wir dann jetzt leben? Starten wir doch direkt in Vers 1. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder. Kurze Anmerkung, in der damaligen Kultur war es üblich, selbst wenn man in einer Gruppe von 10 Frauen und einem Mann war, dann hat man diese Gruppe männlich angesprochen. Also die Frauen waren dann aber auch immer mit gemeint. Kann man unfair finden, nur zur Verständnis, wenn ihr in der Bibel liebe Brüder lest, das war in der Kultur damals so, die Frauen sind immer mit gemeint. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am 3. Tag von dem Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Was müssen wir tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Junge in unserer Geschichte hatte 30 Cent. Aber was hat das mit dem ewigen Leben zu tun? Nun, manchmal bin ich zumindest in meinem Leben und ich habe die Hoffnung, dass ich nicht der Einzige bin, beziehungsweise die rechtssichere Gewissheit, dass ich nicht der Einzige bin, bin ich versucht, ein guter Christ zu sein. Ich denke mir zum Beispiel so Dinge wie, ich sollte mehr Bibel lesen, mehr beten, besser über andere denken und weiteres. Aber was sagt Paulus hier in dieser Textstelle, warum wir gerettet werden? Er sagt, weil ihr so toll glaubt, weil ihr so tolle Dinge tut, werdet ihr gerettet. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, weil ihr glaubt an die Botschaft, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Weil ihr glaubt. Dieser Junge namens Benjamin wird in einem Haus wohnen dürfen, obwohl er nur 30 Cent dazu tun konnte. Und selbst diese 30 Cent, woher hatte er die? Naja, vom Taschengeld seiner Eltern. Genauso ist es mit dem ewigen Leben für uns. Wenn wir uns manchmal die Frage stellen, Gott, bin ich gut genug? Gott, habe ich das alles richtig gemacht? Nein, wir haben vielleicht 30 Cent und selbst wenn wir die 30 Cent haben, haben wir sie von Gott. Aber das Haus kostet 300.000 Euro. Also nicht, dass man die Ewigkeit für 300.000 Euro kaufen kann, versteht mich richtig. Aber es geht um dieses Bild zu verstehen. Das, was wir dazu tun können, ist, selbst wenn es etwas wäre, so verschwindend gering, dass wir allein durch Glauben gerettet werden. Einzig und allein, und das macht Paulus hier am Anfang in den ersten Versen klar, werden wir gerettet, weil wir der Botschaft an Christus Glauben schenken. Die Botschaft, dass Jesus für unsere Fehler gestorben und auferstanden ist. Und indem wir ihn als Herrn und Retter in unserem Leben angenommen haben, was wir dann in der Taufe bezeugen können. Was müssen wir tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wir bekommen es, wenn wir an Jesus glauben, geschenkt. Wir bekommen es, wenn wir an Jesus glauben, geschenkt. Es liegt nicht an Leistung, an Aussehen oder an Fähigkeit oder an ich müsste mal, sollte mal und habe es doch nicht umgesetzt, sondern wenn wir ihn als Herrn und Retter in unserem Leben angenommen haben, dann kriegen wir ewiges Leben geschenkt. Es liegt einzig und allein daran, glauben wir ihm oder eben nicht. Und eben nicht hat Konsequenzen. Darüber werden wir in den kommenden Wochen sicherlich, wenn wir in eine neue Predigtreihe starten, zu sprechen kommen. Keine Sorge, es gibt die Sicherheit, wenn wir an Jesus glauben, dass wir gerettet sind. Aber wir müssen uns der Realität auch stellen, dass man das ablehnen kann als Mensch. Und darum wird es, denke ich, auch teilweise in der nächsten Predigtreihe gehen, wenn wir über das Thema sprechen, Hölle, was soll das? Ja, der Botschaft glauben. Würden viele von uns sicherlich bejahen, also so hoffe ich zumindest. Aber vielleicht stellt sich doch die Frage, ist das vielleicht etwas, was sich nur ein paar Leute vor so 2000 Jahren ausgedacht haben? Und überhaupt, ist es nicht viel wichtiger, ein guter Mensch zu sein, als irgendwie sowas Komisches mit einer Auferstehung eines Zimmermanns zu glauben? Und ist die Auferstehung Jesu nicht nur vielleicht symbolisch gemeint? Ich meine, wissenschaftlich ist es unmöglich, dass jemand von den Toten zurückkommt. Das sind Fragen, die man sich stellen kann. Ich fasse sie mal zusammen in: Gibt es die Auferstehung wirklich? Weil daran entscheidet sich einiges. Damit meine ich zum einen die Auferstehung Jesu nach seinem Kreuzestod, aber natürlich auch unsere Auferstehung, wenn wir eines Tages diese Erde verlassen. Lasst uns deswegen weiter in den Bibeltext schauen, ab Vers 5. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Vers 12. Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf dieser Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Amen. Amen. Gut, ein paar sind dabei, sehr schön. Gibt es die Auferstehung wirklich? Nun, wir haben in dieser Textstelle zweierlei. Zunächst einmal betont Paulus hier sehr, dass es nicht das Ausgedachte von ein paar wenigen Menschen ist, vielleicht den 12 Aposteln, sondern dass über 500 Personen ihn zeitgleich gesehen haben, von denen die meisten sogar noch leben. Ich finde das interessant, weil heute sind diese meisten, die ihn gesehen haben, natürlich tot. Klar, wir können sie nicht mehr fragen. Aber Paulus schreibt es ja zu einer Zeit, wo die noch leben, sagt er ja auch. Und ich finde es spannend, weil er scheint eine ziemliche Gewissheit zu haben, dass das wirklich passiert ist. Weil sonst würde er ja nicht sagen so, ja und wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt die 500 anderen, die es auch gesehen haben. Also er hat eine Gewissheit darin, dass er sagen kann so, ja, was fragt ihr eigentlich? 500 andere haben ihn auch gesehen. Und ich finde das irgendwie schön zu sehen, dass er da quasi dazu einlädt, die, an die er den Brief damals geschrieben hat, das auch mal nachzuprüfen. Hey, wenn ihr mir nicht glaubt, ja gut, 500 andere haben es auch gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal vor Gericht war, ich hoffe nicht. Aber wenn es 500 Zeugen gegen eine Person gibt, dann ist der Fall wahrscheinlich ziemlich eindeutig. Und das finde ich irgendwie schön an dieser Stelle, zu sehen, okay, Paulus hat nicht nur ein, ja, und wir glauben das und ja, das ist so und 10, 20 Leute haben es gesehen, sondern über 500 Leute. Ich glaube, da ist die Sachlage eigentlich ziemlich eindeutig. Außer man würde jetzt sagen, ja gut, er meint, die Auferstehung Jesu ist symbolisch. Es geht um das Symbol dahinter. Es ist halt gut zu glauben, dass er auferstanden ist. Wem diese Aussage gerade blasphemisch vorkommt, also gotteslästerlich, keine Sorge, das ist sie. Das ist sie. Umso schlimmer, dass in unserer Zeit und auch schon in den letzten Jahrzehnten die sogenannte Entmythologisierung, ich erkläre gleich, was das ist, relativ weit verbreitet ist in der christlichen Welt. Entmythologisierung, warum man immer so komplizierte Worte wählen muss, weiß ich nicht. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Meint, alles, was Übernatürliches in der Bibel steht, müssen wir doch als aufgeklärter Mensch mittlerweile anders erklären können. Und jedes Wunder, wie zum Beispiel die Auferstehung, ist ja wissenschaftlich nicht beweisbar, also nicht wahr. Die meisten werden sagen so, ja, wer denkt denn sowas? Große Teile leider der Christenheit in unserem Land. Und wenn du nicht so denkst, bleib gerne dabei. Ich möchte euch nicht für die Entmythologisierung gewinnen, sondern davor warnen. Denn es ist eine Irrlehre, die Menschen vom Glauben wegführt. Denn wir können es nochmal lesen in Vers 19. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf dieser Welt. Warum? Naja, wir haben das Leid der Verfolgung. Dass wir nicht immer bei allem mitmachen, was alle anderen cool und spaßig finden. Weil wir uns von Sünde fernhalten wollen. Spaß, by the way, ist keine Sünde. Nur mal zur Klarstellung, das kann auch schief werden. Und weil wir unser Leben nicht nach dem ausrichten, worauf ich Lust habe, was ich machen möchte, wo möchte ich hin, sondern dass wir schauen, okay, Gott, was möchtest du mit meinem Leben machen? Ich weiß, wir sind alle, so wie ich denke, zumindest ich, nicht perfekt darin, in allem immer nach Gottes Willen zu fragen und immer danach zu handeln. Aber dennoch sind wir doch immer bemüht darum, dies zu tun. Nicht wenige Menschen werden auf unserem Planeten umgebracht, weil sie an Jesus glauben. Wie tragisch wäre es, wenn es keine Auferstehung gäbe. Und das meint Paulus hier, wenn er schreibt, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf dieser Welt. Mit anderen Worten, wenn die Auferstehung Jesu und unsere Auferstehung nicht wahr wäre, wenn nach dem Tod nichts käme, dann ergibt der ganze christliche Glaube keinen Sinn. Dann ergibt er keinen Sinn. Das Gute ist, ich kann bezeugen, dass er auferstanden ist, so wie viele von uns hier es erlebt haben. So wie viele sein Wirken erlebt haben, so wie wir es jedes Jahr erleben, dass neue Menschen sagen, ja, ich habe erlebt den Auferstandenen, weil sie sich taufen lassen darauf. Und wir wissen dann auch, so wie er auferstanden ist, werden wir, die wir an ihn glauben, eines Tages auferstehen und nach unserem Tod in Ewigkeit bei ihm leben. Christentum, das nicht an die Auferstehung glaubt, an die wirkliche Auferstehung, nicht nur als symbolisches Bild, ist sinnlos. Und es ist schwach, denn es kann uns keine Hoffnung geben. Wenn wir in unserem Leben Leid erleben, Schicksalsschläge uns niederschmettern, dann dürfen wir eines wissen. Jesus ist wirklich auferstanden. Diese Welt hier ist nicht alles. Und der Tod ist nicht das Ende, es ist ein neuer Anfang. Für eine Ewigkeit, die wir direkt mit Gott verbringen dürfen. In einer neuen Welt, die er für uns vorbereitet hat. In der wir wieder vereint werden mit Menschen, die wir verloren haben. In der all das Leid, alle Herausforderungen und Schwierigkeiten, die wir hier auf dieser Welt erleben, verschwindend gering sind gegenüber der Freude, die dann kommt. Also zurück der Frage, gibt es die Auferstehung wirklich? Ja. Und deswegen haben wir eine Hoffnung, weil dieses Leben nicht alles ist. Amen. Das heißt nicht, dass jetzt schon alles gut ist. Das heißt nicht, dass wenn jemand traurig ist, weil er Leid erlebt, Verlust erlebt, dass wir sagen müssen, ja, denk doch an die Ewigkeit, ist alles gut. Nein, wir dürfen einander als Glaubensgeschwister tragen, in Leid und Herausforderungen und Anteil aneinander nehmen. Aber wir dürfen für uns ganz persönlich auch wissen, das ist nicht das Ende hier. Denn Gott schreibt die Geschichte in Ewigkeit weiter. Und es wird der Tag kommen, an dem wir bei Gott sein werden und an dem Gott die Dinge wenden wird. Was müssen wir tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wir bekommen es, wenn wir an Jesus glauben, geschenkt. Gibt es die Auferstehung wirklich? Ja. Und deswegen haben wir Hoffnung, weil dieses Leben nicht alles ist. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Wie sollen wir dann jetzt leben? Für Benjamins Leben bedeutet, dass seine Eltern ein Haus kaufen, eine enorme Umstellung. Er hat ab jetzt ein eigenes Zimmer, ein deutlich größeres als bislang. Also sein Leben verändert sich. Wie ist das mit unserem himmlischen Vater? Durch das, was er getan hat, ändert sich dadurch in unserem Leben etwas? Lesen wir weiter in Vers 30. Da berichtet Paulus ein bisschen, was in seinem Leben passiert, weil er diese Entscheidung getroffen hat. Und warum setzen wir uns dann ständig der Gefahr aus? Ich versichere euch, liebe Freunde, dass ich täglich dem Tod ins Auge sehe. Das ist so gewiss wie mein Stolz auf das, was der Herr Jesus Christus in euch getan hat. Und was für einen Sinn hätte es, in Ephesus gegen wilde Tiere zu kämpfen, wenn es keine Auferstehung von den Toten gäbe? Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen. Denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt zur Vernunft und hört auf zu sündigen, denn zu eurer Schande muss ich sagen, dass einige von euch Gott überhaupt nicht kennen. Wie sollen wir dann jetzt leben? Paulus beschreibt hier ein paar Dinge, dass wir uns zu Jesus stellen, selbst wenn es Gefahren bedeutet, und dass wir aufhören sollen, immer zu sündigen. Es geht also nicht darum, im christlichen Leben einfach weiterzumachen und ja, ich habe ja halt jetzt die Ewigkeit als Add-on dazu bekommen, als kleine Erweiterung, als Lebensversicherung oder so, sondern es geht darum, dass ich von einem ich mache nur, was mir Spaß macht, zu einem Punkt komme, wo ich sage, okay, Gott, ich mache, was du von mir möchtest, was du mit meinem Leben vorhast. Und unter anderem bedeutet es, dass ich mich bemühe, Schritt für Schritt meine Sünden sein zu lassen. Mit Sünden sind nicht das gemeint, was heute gesellschaftlich als Sünde gemeint ist, wie zum Beispiel Süßigkeiten oder so. Wenn dich das interessiert, was das Sünden sind laut der Bibel, das könnte eine eigene Predigtreihe werden, aber lies vielleicht einfach mal die 10 Gebote oder Matthäus 5-7, die Bergpredigt, da haben wir erstmal genug, glaube ich, wir alle zu kämpfen, um da hinzukommen. Aber was für Gefahren können uns denn hier in unserem Land begegnen? Ich meine, wir haben Religionsfreiheit, keiner wird jetzt für seinen Glauben in diesem Land umgebracht. Und dennoch ist es so, dass es sein kann, dass Leute uns komisch finden, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir zu ihm stehen, vielleicht auf der Arbeit. Vielleicht ist es Gespräche mit den Nachbarn, wo die Werte Gottes mit Füßen getreten werden. Wir haben zum Beispiel bei der Olympia-Eröffnungsfeier gesehen, ein Abendmahl, ein letztes Abendmahlsdarstellung mit Drag Queens, wo man sich fragen muss, okay, was ist das, wo wir hier leben? Und natürlich, wenn man dann was dazu sagt, macht man sich unbeliebt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen. Und es geht nicht darum, gegen die Menschen zu sein, die das gemacht haben, aber es geht darum zu sagen, okay, aber ich möchte göttliche Werte vertreten. Aber möglicherweise auch, wenn wir einfach von dem erzählen, was wir in unserem Leben mit Gott erlebt haben, dass wir ihn bezeugen, damit andere auch zum Glauben kommen. Sind das Gefahren? Naja, vielleicht nicht so direkte wie die, die Paulus hier nennt, aber irgendwie schon. Wir könnten Freunde verlieren, uns könnten Leute komisch finden, vielleicht sogar auf der Arbeit mobben, weil wir Christen sind. Aber Moment mal, warum sollten wir das dann überhaupt machen? War nicht der erste Punkt, wir kriegen das ewige Leben geschenkt? Ist das jetzt der Aufgabenkatalog für ein christliches Leben durch die Hintertür? Sozusagen im Kleingedruckten, das Vertrag steht dann noch und du musst das und das und das machen? Wir alle wissen, um ein Haus zu kaufen, sind 30 Cent zu wenig. Wenn ihr eins für 30 Cent findet, sagt mir Bescheid. Und es macht bei 300.000 Euro überhaupt keinen Unterschied, ob du 30 Cent mehr oder weniger hast. Auf die Summe ist es völlig egal. Aber dennoch, wie ist die Reaktion der Eltern, die ihren Jungen vor sich sehen, wie er ihnen die 30 Cent gibt? Mein Sohn, das macht keinen Unterschied. Nein. Nein. Sie ist von Herzen liebevoll, weil sie sehen das Herz ihres Sohnes, der seine Eltern unterstützen wollen will, der alles geben möchte, um das mit zu unterstützen. Und ist es nicht genauso mit unserem himmlischen Vater? Es geht nicht darum, dass unsere 30 Cent oder was auch immer wir geben können, wirklich für die Ewigkeit entscheidend wäre. Nein, die Rettung haben wir nur durch Jesus. Und dennoch ist er wie ein liebender Vater, der sich freut, wenn wir sagen, okay, ich habe meine 30 Cent und ich möchte sie einfach dazulegen. Das ist das, was ich geben kann. Ich bin da erinnert an die Bibelstelle, wo Jesus von der Witwe berichtet. Da gibt es die großen Spender, die dann groß Geld spenden an den Tempel in der damaligen Zeit. Dann gibt es die Witwe, die ihre letzten Münzen spendet. Aber die einfach gibt, was sie kann. Und genau so sollte unser Leben aussehen. Es ist nicht so, dass wir uns das irgendwie verdienen, erarbeiten können, von Jesus gerettet zu werden. Aber es ist so, dass sich Gott freut, wenn wir sagen, okay, wie dieser kleine Junge, hier sind meine 30 Cent. Wie sollen wir denn jetzt leben? Mit einer Herzenshaltung, die den Willen Gottes tun will. Mit einer Herzenshaltung, die den Willen Gottes tun will. Wir werden es nicht immer schaffen und von 30 Cent kaufen wir kein Haus. Aber wir dürfen das, was wir haben, Gott vertrauensvoll geben und wissen, dass er derjenige ist, der sich um den Rest kümmern wird. Fassen wir das mal zusammen. Was müssen wir tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wir bekommen es, wenn wir an Jesus glauben, geschenkt. Gibt es die Auferstehung wirklich? Ja. Und deswegen haben wir Hoffnung, weil dieses Leben nicht alles ist. Wie sollen wir dann jetzt leben? Mit einer Herzenshaltung, die den Willen Gottes tun will. Amen. Und die Frage geht an uns heute Morgen. Wo stehst du? Jeder einzelne von uns. Ich darf schon mal das Gebetsteam nach vorne bitten. Wo stehst du heute Morgen? Vielleicht stehst du vor Schritt 1, überhaupt das Geschenk Jesu anzunehmen, das ewige Leben. Dann sprich gleich das Gebet mit uns gemeinsam und gib ihm dein Leben. Wenn du das tust, hast du die wichtigste Entscheidung in deinem Leben getroffen, weil sie entscheidet darüber, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Vielleicht glaubst du auch schon, aber du hast Zweifel. Ist das alles wahr mit Jesus? Gibt es eine Hoffnung für mein Leben? Gibt es das ewige Leben? Gibt es die Auferstehung? Zweifel sind kein Mangel an Glauben, sondern gehören dazu. Und wir dürfen mit diesen vor Gott treten und ihm all unsere Fragen, alles, was wir nicht verstehen, hinhalten. Und sehr, sehr gerne sprich auch du gleich das Gebet mit. Vielleicht merkst du aber auch, dass du zwar an Jesus glaubst und auch derzeit keine wirklich großen Zweifel hast, aber irgendwie merkst, in meinem Leben zeigt sich nicht so viel von meinem Glauben. Dann gilt auch für dich, sprich gleich das Gebet gemeinsam mit uns mit. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, danke, dass du für meine Schuld gestorben und auferstanden bist. Heute gebe ich dir mein Leben. Heute gebe ich dir meine Zweifel. Bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich das tue, was dein Wille ist. Von heute an und bis in Ewigkeit. Amen.